Hallo, hier ist Mark Forster.
Hey, ich bin's, Igor Levit.
The Piano, das neue Musikhighlight bei Vox. Mark Forster und Igor Levit werfen einen heimlichen Blick auf unentdeckte Pianotalente.
Wer berührt uns mit seiner Musik und seiner Geschichte?
The Piano, so spielt das Leben. Dienstag, 20.15 Uhr bei Vox.
Heute ist Mittwoch, der 25. September und das ist der Tag der Zahngesundheit in Deutschland. Zeit also für eine kleine Wurzelbehandlung. Wir bohren heute ganz tief und hoffen in Sachen T-Frage, Handspielregel, Eintracht Frankfurt und vielleicht auch ein bisschen Jens Lehmann bei euch einen Nerv zu treffen.
Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast am Mittwoch und zu den von mir eben schon genannten Themenbereichen fühle ich heute Matthias Esch auf den Zahn. Der ist nicht nur Moderator bei The Zone, Podcaster in der Gästekurve und vieles mehr, sondern vor allem auch neuer Fever Pitch Kolumnist. Hallo Matthias.
Hi, und es ist kein Witz, ich habe gleich einen Zahnarzttermin. Wirklich, ja. Und ich wusste das nicht, es ist kein Scherz. Guck. Nach diesem Podcast habe ich einen Zahnarzttermin.
Und dann erübrigt sich auch meine nächste Frage, die ich gestellt hätte, weil du machst eine Kolumne zur Champions League. Es ist keine Champions League. Wie überbrückst du die Zeit? Ich wollte den schalen Witz machen. Du gehst bestimmt zum Zahnarzt. Machst es tatsächlich?
Es ist wirklich kompletter Zufall. Aber das ist aber eine Routineuntersuchung. Also es ist alles ganz entspannt. Aber ja, die Champions League freien Wochen, da habe ich dann manchmal so Termine. Als Selbstständiger muss ich natürlich auch so viel Buchhaltung und so weiter und so fort und dann mal Telefonate und so. Also ich habe immer ganz gut zu tun, aber freue mich natürlich auch, wenn die Champions League dann wieder da ist. Denn diese Wochen sind jetzt seit der letzten Saison, immer wenn die Königsklasse ansteht, für mich was ganz Besonderes auch beruflich geworden. Und ja, ist ja auch einfach ein schönes Format, muss man sagen. Aber die Euroleague ist auch nicht schlecht.
Wollte gerade fragen, ist das für dich eine akzeptable Ersatzdroge? Also du guckst heute Abend Hoffenheim und nicht Stefan Rapp?
Hoffenheim ist natürlich ein hartes Beispiel. Das muss man natürlich schon sagen. Also ich glaube ja, und wir werden ja gleich wahrscheinlich auch drüber reden, dass Eintracht Frankfurt mal wieder ganz gute Möglichkeiten hat, in dieser Euroleague was zu reißen. Ich war... wann ist denn das gewesen? Vor 2 Jahren beim Euroleague-Finale von der Eintracht in Sevilla dabei. Das war unvergesslich, ein ganz toller Tag. Ja, und wer weiß, also vielleicht reisen sie ja wieder dieses Jahr international was. Ich würde es mir sehr wünschen, seitdem ist mir dieser Verein, obwohl er jetzt nicht so mein erster Verein ist, aber auch so ein bisschen mit ans Herz gewachsen. Okay. Und gerade wenn die international spielen, da ist ja immer gut was los.
Da fühlen wir dir nachher noch ein bisschen auf dem Zahn in Sachen Eintracht Frankfurt. Aber Zahngesundheit passt ja zum heutigen Tag, ist ja auch ganz wichtig bei Fußballern. Ne? Das dient ja auch der Verletzungsprävention. Das habe ich neulich nochmal wieder gefunden, diesen Artikel, wo gesagt wurde, Jamal Musiala hat sich die Weisheitszähne rausnehmen lassen, weil er es wie Arjen Robben machen wollte. Er wollte nicht ständig Muskelprobleme haben. Und das hängt irgendwie zusammen. Ich bin jetzt kein Arzt, vielleicht kannst du mir das näher erklären.
Ich kann es dir natürlich jetzt nicht wirklich im Detail erklären. Ich kenne es nur von mir selber, weil ich habe natürlich, so wie jeder Sportjournalist, lange Fußball gespielt und wäre natürlich ein Riesenstar geworden. Aber die Knie, man kennt es.
Und die und Zähne.
Nee, ich habe tatsächlich, bei mir ist so die linke, also das ist alles in Ordnung, aber wenn was ist, dann die linke Körperhälfte, weil linkes Knie ist kaputt. Und links habe ich so eine Wurzelbehandlung mal tatsächlich gehabt. Und das ist echt verrückt. Also je älter ich werde und ich bin ja inzwischen auch Vater und so, da hat man ja auch mal ein bisschen Belastung am Rücken vom vielen Tragen und so weiter und so fort. Und es ist immer die linke Seite. Und langsam glaube ich, das ist vielleicht, steht das doch in einem Zusammenhang. Also ja, anscheinend, ich kann das schon verstehen, dass Spieler neu verpflichtet werden und dann werden sie erstmal zum Zahnarzt geschickt und dann guckt man erstmal ganz ausführlich, war da mal was, ist da alles in Ordnung und das hat anscheinend seinen Sinn, aber da endet dann auch mein Spektrum, näher kann ich es dir nicht erklären. Ich frage heute mal meinen Zahnarzt.
Ich komme ja vom Dorf, ich kenne das nur vom Pferdekauf, wo dann auch auf die Zähne geguckt wird.
Oh ja, das kenne ich auch, ja. Ich wohne ja auch im Vorort, ich kenne das, ja.
Nein, aber dann lass uns von den Zähnen wieder zurückkommen, wo wir hatten Stefan Raab jetzt schon als Wort, also passt irgendwie alles zusammen heute in die Sendung.
Ja, der hat ja auch genug Zähne, muss man sagen. Also
definitiv, mehr als man eigentlich braucht. Aber eine andere Freizeitaktivität, die man natürlich dann während solcher Tage, wo dann eben nicht so viel Fußball ist, auch durchaus machen könnte. Und wenn man in München und um München rum wohnen würde, dann würde sich ja ein Besuch beim Oktoberfest auch durchaus anbieten. Da muss man nur aufpassen, dass man sich hinterher nicht mehr ins Auto setzt.
Ja, Grüße an Jens Lehmann. Ich muss sagen, ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal seit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren, dass ich nicht, ja, wobei da war ja auch noch die Corona-Zeit, aber auf jeden Fall, wenn es zuletzt ging in den letzten Jahren, bin ich immer einmal auf die Wiesen selbst gegangen. Und dieses Jahr geht das jetzt nicht bei mir, weil ich bin zwar demnächst in der Wiesenzeit in München, aber muss dann für DAZN arbeiten und fliege am selben Tag noch zurück. Und dann wird das doch alles arg eng. Dementsprechend gibt's dieses Jahr für mich mal ein Jahr ohne Wiesen. Und ich bin auch gar nicht so traurig drum, weil es ist zwar eine tolle Veranstaltung. Und tatsächlich sieht man immer mal wieder gerade ehemalige Fußballer auf diesem illustren Fest, die dann zu später Stunde an einem vorbeigehen, wenn man denkt, huch, also ich bin jetzt niemand, der ins Käferzelt geht, aber das reicht auch schon, wenn du da irgendwo blöd rumstehst mit einer Maß in der Hand. Man sieht ja viele prominente Gesichter. Ja, und Jens Lehmann habe ich langsam so den Eindruck, du spielst ja schon so ein bisschen drauf an. Er soll ja da ja noch sich hinters Steuer gesetzt haben, nachdem er da ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hat. Ist mal per se erstmal eine ganz schlechte Idee. Aber ich glaube, es gibt auch manchmal so ehemalige Profisportler, denen ist viel langweilig, habe ich immer den Eindruck. Und dann machen die auch oft Mist. Ich glaube, dass das steht auf jeden Fall im Zusammenhang. Wenn der jetzt so einen 49-Stunden-Job hätte, dann, glaube ich, würde das nicht passieren. Aber die haben halt einfach sehr viel Zeit. Ne?
Ja, und zu viel Geld, weil man muss ja schon auch fast einen Kredit aufnehmen, um auf dem Oktoberfest dann auch tatsächlich so viel zu trinken, dass man dann in einen entsprechenden Zustand kommt, dass man nicht mehr fahren darf.
Ja, das stimmt. Muss ja tief in die Tasche gegriffen haben, ja.
Wir gucken hier zum Glück im Podcast nicht zu tief ins Glas, sondern höchstens mal tief in die Glaskugel. Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass das Pit mir immer vorwirft, ich stelle Glaskugelfragen. Aber die müssen wir ja heute auch stellen, vor allen Dingen dann, wenn wir, und das passt dann auch zu Jens Lehmann, zum Thema Torhüter kommen. Denn nach der schweren Verletzung von Marc-André Ter Stegen, dem Patellasehnenriss, stellt sich ja jetzt die Frage, wer wird denn jetzt vorübergehend oder vielleicht sogar langfristig die neue Nummer 1 im deutschen Tor? Wem gibt Julian Nagelsmann dann in der Nations League im Oktober, ist ja schon in 3 Wochen, geht's ja schon weiter da, dann das Vertrauen. Welches Kieperl hättest du denn gern?
Boah, das ist echt tricky. Erstmal gute Besserung an Marc-André Ter Stegen. Das ist ja wirklich furchtbar, der arme Mann. Also nie darf der irgendwie im deutschen Tor stehen. Entweder Manuel Neuer steht da oder er verletzt sich ganz furchtbar. Vor allem Patellasehnenriss. Sind wir wieder beim Knie. Ich hatte auch immer Probleme mit der Patellasehne. Wie so ein Hobbyfußballer weiß ich schon, das ist tatsächlich auch sehr schmerzhaft und nervig. Aber wenn die gerissen ist, also da weiß, das ist ja dann auch so eine Verletzung. Ich glaube, da denkt man jetzt noch gar nicht so dran. Aber das ist wirklich auch mal so eine Verletzung, wo du ja auch gar nicht weißt, wenn er gesund ist, wie gut kommt er denn zurück? Weil, also klar, sind die in allerbesten Händen, aber natürlich bringt das auch eine gewisse Unsicherheit dann mit sich. Du musst ja erstmal deinem Körper wieder neu vertrauen. Also da drücke ich ihm wirklich die Daumen, dass er zur WM 2026, ja, wirklich dann die deutsche Nummer 1 ist. Alexander Nübel zum Beispiel vom VfB Stuttgart ist jetzt natürlich jemand, der die Möglichkeit bestimmt kommen sieht und dessen Name ja immer mal wieder genannt wird. Es war ja früher schon beim FC Bayern so, als Oliver Kahn so seine Ära zu Ende brachte, dass man immer spekuliert hat und überlegt hat, wer wird denn da der Nachfolger? So ein bisschen ist das ja jetzt mit Manuel Neuer und dem FC Bayern auch so. Und da fällt ja auch immer mal wieder der Name Alex Nübel. Ich glaube, in Stuttgart ist er jetzt erstmal sehr gut aufgehoben. Er macht da einen exzellenten Job. Ganz toll, was die auch nach den vielen Abgängen da abliefern. Und das liegt auch an ihm. Ihn sehe ich da. Kevin Trapp ist aber auch jemand, muss man auch ganz klar sagen. Sind wir wieder bei Eintracht Frankfurt, der ja auch immer mal wieder schon ein paar Länderspiele gemacht hat. Ja, Oliver Baumann ist ja auch noch da. Wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwie auch noch 2 Kandidaten vergessen. Deutschland hatte ja noch nie ein Torhüterproblem. Aber ich glaube, so perspektivisch hinter Marc-André Ter Stegen ist doch für mich Alex Nübel derjenige, der da sich am meisten anschleicht.
Er ist auch der, der jetzt Champions League spielt, der, wie du sagst, ein durchaus hohes Niveau mittlerweile erreicht hat. In seiner Anfangszeit war das ja alles immer mal ein bisschen wackelig, aber jetzt durch die konsequente Spielpraxis bei Stuttgart hat er sich ja auch unheimlich gesteigert, wirklich zum Rückhalt geworden dieser Mannschaft. Bei Baumann hätte ich das Problem, dass ich sage, weil du vorhin Hoffenheim angesprochen hast, das ist ja jetzt nicht international das oberste Board. Also diese komplette Erfahrung auf diesem Level geht ihm natürlich ein bisschen ab, auch wenn die jetzt Europa League spielen. Aber das ist ja doch nochmal wieder was anderes. Also den sehe ich auch eher so als Backup. Und bei Kevin Trapp, naja, der hatte eine nicht wirklich gute letzte Saison, jetzt einen guten Saisonstart, hat sich dann verletzt und ja auch vereinsintern auch einige Konkurrenz. Santos, der neue Mann, der gilt ja schon als neuer Alisson, ist zwar erst 21 Jahre alt, soll aber ja langfristig oder mittelfristig sogar bei Eintracht die Nummer 1 werden. Da ist ja auch noch nicht mal gesagt, ob Trapp dann, auch wenn er Kapitän ist, seinen Posten jetzt gleich so wiederkriegt, wenn er gesund ist.
Ja, das ist tatsächlich eine komplizierte Situation. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, gerade die großen Spieler oder Torhüter, die mal in so einer Situation waren und selbst, keine Ahnung, sag ich jetzt mal früher Robben und Ribéry, die immer gesetzt waren, die haben ja mal die Situation gehabt, dass es immer mal wieder Jüngere gab, die dann da rankamen, die gute Leistung gezeigt haben. Aber solche Spieler, so vom Format Robben, Ribéry oder von mir aus auch ein Manuel Neuer, die haben sie immer durchgesetzt. Also auch an Sven Ulreich hat er jetzt nicht schlecht gespielt in der Zeit, wo er im Tor stand. Aber Manuel Neuer hat sich immer durchgesetzt, immer durchgesetzt, immer durchgesetzt. Das finde ich mehr als respektabel. Und ich glaube, dass auch ein Kevin Trapp dieses Format hat. Ja, mir fallen hier übrigens die ganze Zeit Sachen vom Schreibtisch. Ich weiß gar nicht, was los ist. Hier ist noch so ein bisschen so ein Fenster auf und hier draußen geht die Welt unter. Also lasst euch nicht irritieren von diesen Geräuschen. Nein, also ich glaube, dass Kevin Trapp sich durchaus durchsetzen kann, vereinsintern. Ja, mit der Nationalmannschaft, da hat er eben sehr, sehr viel Konkurrenz und da wird es gar nicht so einfach. Wie gesagt, mein Gefühl sagt, Alex Nübel ist da am ehesten derjenige, wie du sagst, jetzt auch, weil er Champions League spielt, gerade ein Spiel bei Real Madrid hatte und so, das ist das alleroberste Regal und ich glaube, der wird sich da durchsetzen. Aber Marc-André ter Stegen soll jetzt, das ist das Wichtigste, erstmal wieder gesund werden.
Definitiv, da drücken wir ihm natürlich die Daumen. Aber würdest du auch sagen, Neuer dann lieber nicht wieder reaktivieren, weil zum Beispiel Lothar Matthäus ja gesagt hat, das wäre jetzt eigentlich die beste Variante. Sepp Maier hat es auch gesagt, gut, die haben jetzt auch alle die Bayern-Brille auf und irgendwo einen starken Bezug natürlich zu Manuel Neuer. Aber von Erfahrung, Leistung und Erfolgen wäre er natürlich jemand, wo wahrscheinlich keiner groß meckern würde und wo Nagelsmann dann zumindest diese Baustelle erstmal geschlossen hätte. Allerdings dann wahrscheinlich eine aufgemacht hätte mit Blick auf die WM26, weil der geht ja dann nicht wieder weg.
Nee, also da bin ich auch ganz klar, also wäre ich ganz klar dagegen, muss ich ganz klar sagen, weil wenn jemand einen Rücktritt macht, dann macht er einen Rücktritt. Ich fand das jetzt ehrlich gesagt schon bei Toni Kroos so, natürlich, klar, hat er auch in seiner letzten Saison auf einem absoluten Top-Niveau gespielt. Man sieht es auch jetzt, wenn man ab und zu mal ein Spiel von Real Madrid sieht, der ein oder andere hat es ja auch schon gesagt, er fehlt da und auch ein Manuel Neuer, das wird auffallen in den ersten Spielen in der Nationalmannschaft, dass er da nicht spielt. Aber also man muss doch den Jungen da gerade jetzt die Chance geben. Jetzt ist ihre Möglichkeit, sich durchzusetzen und denen das jetzt wegzunehmen, nur weil irgendwie ein Lothar Matthäus und ein Sepp Maier mit Jens Lehmann im Käferzelt sitzen und sagen, ja, da muss doch der Neuer spielen. Also nee, also bei allem Respekt, aber nein. Ich glaube, es ist schon richtig jetzt generell auch in einer Zeit, in der die Nationalmannschaft ja sowieso vor einem großen Umbruch steht. Ja, diese ganzen Weltmeister von 2014, die haben jetzt alle aufgehört und es tut sich ja sowieso sehr viel in der Nationalmannschaft und Julian Nagelsmann, das darf man auch nicht vergessen, hat jetzt etwas bei der Nationalmannschaft, was er beim FC Bayern immer gesucht hat. Er hat nämlich die Möglichkeit, ein bisschen was auszuprobieren. Diese Möglichkeit ist ihm beim FC Bayern sehr kurz und sehr wenig nur gegeben worden, wenn er mal was Unorthodoxes gemacht hat, und da ist er ja mal definitiv für bekannt, dann gab es ja immer direkt Stress. So, und ich glaube, nach dieser sehr guten EM, ja, hat er jetzt die Möglichkeit, da durchaus auch Dinge auszuprobieren. Stell doch einen Alex Nübel in den Nations League Spielen dahin, da geht's ja jetzt auch nicht irgendwie um WM-Titel so. Also ich meine, es ist die Nations League. Also würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Und bei Neuer muss man ja auch noch dazu sagen, 2025 läuft sein Vertrag bei Bayern dann aus. Ja. Weiß ja auch nicht, ob er einen Anschlussvertrag kriegt, ob er dann wieder weitermacht oder ob Bayern dann nicht vielleicht auch auf Nübel setzen will, weil irgendwann müssen sie den Umbruch dann ja auch auf der Torhüterposition mal schaffen. Und bei der WM 26 wäre Neuer dann auch schon 40. Gut, das hat Dino Zoff auch nicht vom Weltmeistertitel abgehalten, 82. Aber da müssen wir schon ganz weit zurückblättern in Fußball. Geschichtsbüchern, um den Präzedenzfall da rauszuholen.
Ja, auf jeden Fall. Aber sehr gutes Beispiel. Wäre ich jetzt gar nicht in der Schnelle.
Ja, als Älterer, ich kann mich noch auch nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ja.
Nein, es ist ja alles absolut richtig, aber ich glaube, die Zeit von Manuel Neuer als Torhüter beim FC Bayern, neigt sich dem Ende. Ich glaube, seine Zeit als Torhüter der Nationalmannschaft, die ist vorbei. Er hat es perfekt gemacht. Er hat es selbst gewählt. Das ist immer der stilvollste Abgang, den man wählen kann. Und die Nationalmannschaft wird ohne einen Thomas Müller, ohne einen Ilkay Gündoğan, ohne einen Toni Kroos, ohne einen Manuel Neuer natürlich ein bisschen zu kämpfen haben vielleicht jetzt, aber es ist doch der perfekte Zeitpunkt. Du hast zwei Jahre bis zur WM. Natürlich ist die Nations League jetzt kein unwichtiger Wettbewerb, aber wenn wir mal ehrlich sind, da wird jetzt auch keiner am Ende mit drei erhobenen Zeigefingern dastehen und sagen, das ist ja alles eine absolute Vollkatastrophe. Solange du dich anständig verkaufst, das hast du auch in den letzten Spielen, in den beiden Spielen da seit der EM hast du das getan und anständig ablieferst, ist alles gut aus meiner Sicht. Und da ist jetzt die perfekte Gelegenheit, jungen Spielern eine Chance zu geben. Und du musst etwas aufbauen. Und dafür musst du auch mutig sein. Und dafür ist auch Julian Nagelsmann, finde ich, genau der richtige Bundestrainer.
Dann bleiben wir nochmal beim Thema Nationalmannschaft, allerdings mit einem kleinen Rückbezug.
Achtung, hier kommt endlich mal eine gute Nachricht für alle Autofahrer. Bei eBay heißt das jetzt, pack die Werkstatt mit in den Warenkorb. Finde ganz einfach passende Fahrzeugteile für dein Auto zum günstigen Preis und buche eine Werkstatt in deiner Nähe für Service und Einbau gleich mit dazu. Mit Wunschtermin, Vergleich aller Kosten und Werkstattbewertungen auf einen Blick. Der neue eBay Werkstattservice. Jetzt ausprobieren.
Das Thema des Tages.
Hast du schon die Petition von SWR3 unterzeichnet, das EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien wiederholen zu lassen?
Immer diese Petition. Ich frage mich immer, wer macht denn das? Wer hat denn die Zeit und sitzt zu Hause und oder auch das Engagement und denkt sich, das hat mich jetzt so aufgeregt, da unterschreibe ich eine Petition oder starte eine. Also irgendwie bewundernswert ist irgendwie eine Charaktereigenschaft, die ich jetzt eigentlich erstmal schätze, aber in dem Fall ist es natürlich totaler Quatsch. Also die UEFA interessiert das natürlich überhaupt nicht und jetzt haben sie sich wirklich 3 Monate Zeit gelassen, um dann zu sagen, das war ein Handspiel und jetzt sage ich dir was, das war jetzt richtig bescheuert, das zu machen, weil es ist in erster Instanz natürlich die richtige Reaktion zu sagen, das war ein Handspiel. So, die Hand, die ist da wirklich weit abgespreizt. Jetzt habe ich aber vor der Saison an einer sogenannten Regelschulung, in dem Fall mit dem Kollegen Knut Kircher, teilgenommen. Wenn man Mitarbeiter bei den großen Sendern da ist und über The Zone durfte ich das machen, dann hat man da so einen Zoom-Termin. Da ist dann jemand von der Schiri-Abteilung, der sich auskennt und der erklärt, diese Regeln ändern sich zur neuen Saison. Da ging es stundenlang um das Thema Handspiel. Und wenn man mal wirklich da lange und intensiv zugehört hat, muss man sagen, ja, das ist ein Handspiel. Es gibt aber auch 2, 3 Gründe, es nicht zu pfeifen. Weil man natürlich wieder mehr zu einer Linie hinkommen will. Ist das Absicht? Ist das keine Absicht? Ist das eine natürliche? Und so weiter. Es soll ja ein bisschen mehr werden wie früher, weil sonst gibt es ja wieder 3 Jahre lang Diskussionen. Das ist jetzt natürlich ein absoluter Härtefall, weil jeder sagt, du kannst doch nicht vorher 200 Handspiele dieser Art immer pfeifen, aber dieses eine in so einem wichtigen Spiel dann nicht. Wenn man sich aber mal an seine Bolzplatzzeiten zurückerinnert, muss man sagen, weiß ich nicht, ob das früher ein Handspiel gewesen wäre. Ja. Es ist echt schwer, klar, die Waage liegt eher auf der Seite, ist ein Handspiel als nicht, gerade aus deutscher Brille, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie der größte Fußballskandal für mich der letzten 50 Jahre. Es ist einfach eine harte Entscheidung gewesen. Es ist jetzt in erster Linie aus unserer Sicht nicht die richtige Entscheidung gewesen, aber dieses Fass überhaupt jetzt nochmal aufzumachen und jetzt nach 3 Monaten zu sagen, jetzt sind wir doch alle nach 3 Monaten zu dem Schluss gekommen, das war kein Heimspiel, haben wir einen Fehler, das ist doch bescheuert. Also dann macht das doch irgendwie am nächsten Tag. So, und dann ist alles gut. Dann sagen die Leute, okay, ist ungerecht, Wiederholungsspiele wegen sowas gibt's im Fußball nicht. Das ist nun mal so. Auch der VAR liegt mal daneben. Und gut ist. Aber jetzt? Ja. Also warum denn jetzt?
Naja, die UEFA hat da aufgearbeitet offensichtlich. Ja. Die hat sich getroffen mit den Top-Schiris und Schiedsrichterchef Roberto Rossetti, der hatte dann unter anderem zum Thema Handspiel dieses Beispiel dann in seiner Schulung, internen Schulung, so stand es in spanischen Medien, die jedenfalls über diesen Vorfall da berichten, dann das genommen und denen gezeigt, Leute, so nicht. Das war ein Fehler, was Anthony Taylor damals gemacht hat. Also man geht bei der UEFA mittlerweile davon aus, es war ein Handspiel, weil die Hand die Körperoberfläche verbreitert hat. Das scheint jetzt die Gesprächsregelung zu sein. So habe ich es damals auch gesehen. Ich habe es aber auch wie du gesehen und gesagt, mein Gott, das geht alles so schnell. Was soll der da in dem Fall machen? Also ich habe es auch nicht für den größten Skandal aller Zeiten gehalten. Aber man möchte jetzt natürlich bei der UEFA, dass sowas nicht nochmal vorkommt und sagt jetzt laut spanischen Medien, ein Handballkontakt, der einen Torschuss verhindert, sollte härter bestraft werden und in den meisten Fällen dann mit einem Strafstoß geahndet werden. Ausnahme, der Arm des Verteidigers ist sehr nah am Körper oder berührt den Körper. Gut, berühren ist einfach. Was heißt denn jetzt wieder sehr nah am Körper? Löst das jetzt irgendwas? Weißt du jetzt besser, was, frei nach Grönemeyer, wann ist Hand in Hand?
Also, das ist ja klar, dass nach dem Satz noch das Wort Ausnahme kommt. Das ist wirklich, also ich kannte das Zitat jetzt so noch gar nicht, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich nur drauf gewartet. Ja, das ist so ein bisschen, genau das ist so ein bisschen das Problem. Fußball ist mal so ein einfaches Spiel gewesen. Und wenn es jetzt so wäre wie beim Handball, also im Umkehrschluss, da berührt, wird der Fuß berührt, so, dann gibt es halt eine Strafe oder 7 Meter oder whatever. Dann wäre das ja auch irgendwie für mich eine klare Geschichte. So, natürlich würden dann viele schlaue Flügelspieler in den Strafraum die Dinger ballern und hoffen, dass sie eine Hand treffen. Hm. Und dann gibt's halt Elfmeter. Also klar, aber so wie es ist, wo du dann wieder 7 Ausnahmen einbaust und das Thema einfach noch komplizierter und noch komplizierter machst, das ist keine gute Idee. Der Kollege Arndt Zeigler hat es, glaube ich, mal in seiner wunderbaren Sendung perfekt formuliert. Guck doch auf die Absicht. Und die ist schon feststellbar. Ob du in so einem, und wie gesagt, jetzt in dem Spanien-Beispiel ist es besonders schwer, weil das ist ja so eine Mischung aus Absicht und keiner Absicht. Irgendwie hat er da seine Hand, er kriegt die dann in der Sekunde auch nicht so richtig weg. Eigentlich ist es keine Absicht, da ist er aber wiederum so weit weg vom Körper, dass man dann schon sagen kann, das könnte er vielleicht ein bisschen mit einberechnen. Ja. Also auch da Absicht oder nicht Absicht hilft vielleicht nicht final, aber man kommt immerhin in eine Art der Entscheidung, wo es leichter ist. Dafür gibt es ja dann immer noch den Schiri und die Videoschiris. Und wenn die sich an dieser Linie herantasten würden und sagen, ja, war das jetzt Absicht oder war das jetzt nicht Absicht, dann kommen die wahrscheinlich zu dem Schluss, ist keine Absicht. Ist halt uncool, dass die Hand da ist, aber es ist ja keine aktive Bewegung zum Ball hin. So, also gibt's keine Elfmeter. So. Und dann, klar, ist der Aufschrei trotzdem groß, aber dann ist es halt so. Aber es muss ja irgendwie eine Regel geben, die in einem Satz zu formulieren ist. Wie gesagt, auch da, das zeigt ja dieses Beispiel, kann man auch mal, gibt es Graubereiche und Grenzbereiche, aber wenn man dann schon im Regelwerk wieder 7 Ausnahmen dahinlegt, dann kann es ja nur ohne Ende Interpretationsspielraum mehr geben und das macht es noch schwerer.
Aber gefühlt ist doch die Aufregung um Handspiele mit dem VAR eigentlich erst richtig groß geworden. Also ich erinnere mich zumindest nicht, erstmal nicht an eine nennenswert hohe Zahl an Handelfmetern in den Jahren zuvor. Also ist mir jetzt zumindest, also ist wahrscheinlich eine gefühlte Evidenz oder so, aber ich glaube, das Theater gab es früher nicht.
Boah, das ist eine sehr interessante Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Sehr, sehr guter Punkt. Also es ist auf jeden Fall mehr geworden. Das nehme ich auch ganz klar so wahr. Es gibt bestimmt Beispiele, die jetzt Fußballhistoriker parat haben und direkt sagen, ja, aber hier war dies und das und jenes. Ja. Mir fällt jetzt keines sofort ein, weil man beim VAR immer eher an so Situationen denkt, wie, keine Ahnung, Deutschland gegen England, WM 2010 in Südafrika, dieser Ball, dieses Wembley 2.0, da weißt du halt direkt, das würde heute mit Torlinientechnik und VAR und so, das würde ja auf gar keinen Fall mehr passieren. Und deswegen, für sowas ist der VAR ja super. Aber ich glaube, worauf man sich mal einigen sollte, dass man es einfacher hält, wie gesagt, Absicht oder nicht Absicht, da gibt's dann immer noch Graubereiche, aber du musst den Schiri stärken. dieses ständige Eingreifen und dieses entweder in so einer Situation dann, also der Schiri steht ja total doof da. So, es muss doch ganz klar geregelt sein, wann greift der VAR ein und wann nicht. So, und da ist ja diese Regel 100%ige Fehlentscheidung, aber zumindest in der Bundesliga und auch bei der EM wird das nicht konsequent durchgehalten. So, es wird halt mal, wird sich das angeguckt und mal nicht und dann auf einmal gibt es da einen Einspruch und das verliert total die Transparenz. Auch am schlimmsten ist es immer noch, wenn du im Stadion bist. Also auch diese Einblendung auf dem Screen, das bringt gar nichts. Also die gab es ja am Anfang noch nicht mal so richtig und die gibt es jetzt seit einer Weile, lange sogar schon, aber es bringt auch nichts. Wenn da steht Handspiel oder kein Handspiel, ja, weiß ich nicht. Also da bin ich tatsächlich, wenn man schon so zeitgeistig unterwegs ist und sagt, da soll sich was ändern und der Fußball soll unbedingt moderner werden, dann lass es doch machen wie im Football. Und dann machen die Schiris eine Durchsage, das wird ja hier und da jetzt auch getestet bei Jugendturnieren und so weiter. Und ja, dann versteht es jeder im Stadion. Aber es ist ein Thema, da müsste man einen eigenen Podcast eigentlich zu machen, der VAR.
Und man könnte jede Woche wieder frischen Stoff haben. Es würde nie ausgehen.
Ich mache das. Ihr habt das zuerst gehört. Ich mache ja gerne Podcast-Projekte. Bitte klaut es mir nicht. Ja. Wir können das ja zusammen machen, Malte. Jede Woche.
Täglich.
Oh Gott.
War was.
Ja, guck mal, haben wir auch schon einen Titel.
Das ist ja, guck mal, das Ding ist rund, das ist quasi schon abgedreht. Jetzt müssen wir nur noch schnell zum Patentamt kommen, bevor dieser Podcast rauskommt, sonst haben wir 5 von denen gleich morgen dann schon online.
Wahrscheinlich, ja. Es gibt ja von, wer ist es denn? Ist es Wolfgang Stark, glaube ich, Manuel Gräfe ist es, der diesen sensationellen Twitter-Account hat. Ja. Und seitdem er nicht mehr in der Bundesliga pfeifen darf, da immer zu jeder Entscheidung so irgendwie so ein bisschen so wütend rumpöbelt. Meistens hat er übrigens recht. Also das ist mir aufgefallen, dass er war ja auch ein sehr, sehr guter Schiri. Und so kommentiert er das auch. Aber das ist ja echt witzig. Da kannst du ja jede VAR-Entscheidung nachlesen und denkst immer, so sieht der Kollege Gräfe, das war also spannend.
Etwas anstrengend ist nur sein Nachsatz, so frei nach, wer war das, im alten Rom, Catilina? Wer war denn das? Keine Ahnung, aber es muss auf jeden Fall der Nachsatz. Um den Übrigen, Felix Zweier gehört gesperrt.
Ja, also da ist er, auf den hat er wirklich Wut. Also die beiden, das wird nichts mehr. Nee.
Ich glaube auch
beim Oktoberfest nicht.
Um Gottes Willen. Obwohl eine zünftige Schlägerei, lassen wir das.
Ihr gucken Jens wir lieber, Lehmann.
Ja. Gucken wir lieber, oder Kettensägen könnte man auch noch ins Spiel bringen. Aber nee, lassen wir das. Aber was würde denn passieren, wenn jetzt diese Petition, 30.000 Unterschriften braucht man, um das überhaupt weiter zu verfolgen? Ich glaube, die haben gerade jetzt mal, bis Freitag läuft das, gerade mal ein Zehntel zusammengekriegt. Also, man sieht es als Witz dann auch tatsächlich an, der es ja auch ist. Aber was würde denn passieren, wenn man es tatsächlich verfolgen würde und die UEFA sagen würde, ja, machen wir, die müssen ja dann ab diesem Viertelfinale das ganze Turnier nochmal spielen.
Das kann nicht, das ist undenkbar. Da hat es, wie gesagt, dann auch schon echt größere Skandale, selbst bei den großen Turnieren gegeben. Ich kann das natürlich verstehen. Es entsteht gerade in Deutschland bei sowas, jetzt war auch noch das Turnier im eigenen Land, ein unglaublicher Patriotismus, der jetzt eigentlich erstmal nichts Schlechtes ist und auf einmal ist auch dieses Land so wieder so ganz komisch vereint gewesen. Es war aber dann wiederum auch nicht so wie bei der WM 2006. Ich finde, es war so ein ganz interessanter Cocktail aus ganz verschiedenen Dingen, die da zusammenkamen. Eine ganz spannende Zeit. Kommt einem jetzt Ende September auch schon wieder vor, als wäre das irgendwie 8 Monate her. Und ja, natürlich ist da die deutsche Volksseele wütend. Oder jetzt stellt man sich mal vor, das wäre bei Italien passiert. Ja, die emotionalen Italienerinnen und Italiener, die hätten vielleicht noch ganz andere Sachen gemacht. Aber am Ende ist ja vor allem eine Sache passiert. Und zwar ist Spanien vollkommen verdient Europameister geworden. Ja. Einen verdienteren Europameister hat es wirklich schon länger nicht mehr gegeben. Und von daher, jetzt lasst doch das, also liebe Leute von der Petition, jetzt lasst doch das Thema bitte mal.
Hallo, hier ist Mark Forster.
Hey, ich bin's, Igor Levit.
The Piano, das neue Musikhighlight bei Vox. Mark Forster und Igor Levit werfen einen heimlichen Blick auf unentdeckte Pianotalente.
Wer berührt uns mit seiner Musik und seiner Geschichte?
The Piano. So spielt das Leben. Dienstag, 20.15 Uhr bei Vox.
was sonst noch so los ist.
Dann lassen wir es auch ruhen und gucken noch auf die Europa League, die ja in dieser Woche startet. Mittlerweile ja auch im neuen Modus, quasi im Champions League Modus. Also die Europa League wird jetzt tatsächlich eine richtige League. Wie hat dir denn in der Champions League dieser neue Modus bisher gefallen? Ist ja jetzt nur ein Spieltag gewesen, aber...
Ja, also ich habe es ja geschrieben, in der neuen Kolumne könnt ihr nachlesen, Königsklasse haut nah auf feverpitch.de. Und ich muss sagen, also der FC Bayern hat diesen Modus auf jeden Fall verstanden, weil wenn du 9 Tore schießt, dann bist du höchstwahrscheinlich Erster nach dem ersten Spieltag. Das ist natürlich schwer zu toppen, da musst du ja schon in die Zweistelligkeit. Und das wollen die natürlich durchziehen bis ins Finale der Horm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war fast ein bisschen irritiert, weil es ist beim Gucken hat man es ja quasi gar nicht gemerkt. Also du hast halt einfach den ersten Champions League Spieltag geguckt und es gab Konferenzen, es gab Einzelspiele und es wurde intensiv gespielt. Es war vielleicht ein bisschen mehr Pfeffer drin, so als früher in der Gruppenphase am ersten Spieltag. Jeder Verein weiß natürlich, es geht sofort zur Sache. Jeder Punkt, eigentlich jedes Tor zählt. Du willst unbedingt unter die ersten 8 kommen. Das hat die UEFA sich schon sehr clever überlegt. Also diese Spannung wird es vom 1. bis zum 8. Vorrundenspieltag geben. Dann gibt es ja auch diese XXL-Konferenz, die ihr dann übrigens auf The Zone, dezenter Hinweis, sehen könnt am 29. Januar. Und das ist erstmal schon, glaube ich, gut überlegt. Bei der Europa League ist es natürlich noch mal ein bisschen was anderes, weil da auch der ein oder andere Verein dann dabei ist unter diesen 36, die du, ja, wo du vielleicht mal nachgucken musst, wer ist das denn? Also jetzt nicht unbedingt Viktoria Pilsen, so der erste Gegner von, die kennt man und so, aber da sind schon 2, 3 Vereine dabei, die sind einem jetzt nicht sofort im Ohr. Von daher ist da die Qualitätsdichte natürlich eine andere. Aber auch da wird dieses Spannungsprinzip das gleiche sein. Und ich glaube, also allerspätestens dann so Anfang oder eher Ende Januar, da wird's richtig zur Sache gehen. Und ich bin mal sehr gespannt auf diese Zwischenrunde, die es dann gibt. Das könnte ich mir vorstellen, wird vielleicht den einen oder anderen ein bisschen kalt lassen. Wenn da jetzt nicht gerade der eigene Verein beteiligt ist, dann guckt man doch dann eher so auf die ganz, ganz großen Spieler im Achtelfinale. Aber an sich finde ich diesen neuen Modus sehr spannend.
Eintracht Frankfurt gegen Pilsen, wir haben es gesagt, mit den Vorleistungen aus der Bundesliga, 4 Siege drei Siege jetzt in Folge. Das ist das erste Mal bei Eintracht Frankfurt, dass sie das seit Dezember 2021 wieder geschafft haben, also schon durchaus historisch zu nennen. Ja, da läuft's wieder nach den Problemen der letzten Saison, wo man ja mit Ach und Krach Sechster geworden ist, riesen Rückstand auf die Top 5 hatte und wo ja auch dann schon ein bisschen Knarzen im Gebälk war bei der Eintracht, wo ja doch dann die Fans pfiffen gegen Dino Topmöller, wo es aus dem Verein so ein paar Stimmen gab, wo man sagte, na, ist das der richtige Trainer? Man hat sich dann zusammengerauft, war relativ ruhig im Sommer. Und das scheint sich niederzuschlagen. Wo siehst du den Aufschwung begründet?
Also ehrlich gesagt war ich fast ein bisschen schockiert, dass nach Platz 6, was wirklich eine gute Platzierung für Eintracht Frankfurt ist, das darf man einfach nicht vergessen. Also ich meine, wer steht denn da vor den gut Stuttgart? Hätte man jetzt nicht unbedingt vor der Saison auf dem Zettel gehabt. Aber ansonsten stehen da die großen Vereine der Bundesliga, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Leipzig. So, Stuttgart war Zweiter. Ja, und dann kommt auch schon die Eintracht. Also hätte Dortmund das Champions-League-Finale gewonnen, hätten sie jetzt Champions League gespielt. Also da habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachempfinden können, dass da so, wie du sagst, die Stimmung so schlecht war teilweise in Frankfurt. Das hat mich echt sehr überrascht. Und natürlich, das kenne ich aber aus Dortmund, wenn mal richtig große, gute, erfolgreiche Trainer da waren, die wirklich was bewirkt haben, da denke ich an einen Adi Hütter zum Beispiel, dann haben es die Trainer danach verdammt schwer. Und dann geht es auch gar nicht unbedingt um die Qualität, sondern ja, ich meine, Fußball ist natürlich dann auch immer so ein bisschen Folklore und du sehnst dich als Fan dann an diese absoluten Überzeiten zurück, wo die Eintracht auf RTL donnerstags abends in der Europa League lief und ganz Deutschland sich gefreut hat, dass die ins Finale eingezogen sind und so. Und so eine Saison war es halt letzte Saison bei Eintracht Frankfurt nicht. Aber insgesamt muss man sagen, was man da in den letzten Jahren geleistet hat und weiterhin leistet, wie sich dieser Verein, ich meine, vor ein paar Jahren noch haben die gegen Abstieg gespielt, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also wie die sich da hochgearbeitet haben und wie du auch sagst, meistens in den Zeiten, wo es richtig gut läuft, sehr ruhig, sehr besonnen, ist wirklich absolut bewundernswert. Die werden eine richtig gute Saison spielen und Dino Topmöller,
passt ja auch total in den Trend der Bundesliga-Trainer. Er ist jung. Er ist jetzt auch nicht so der absolute Lautsprecher. Ja, du hast natürlich auch da so ein bisschen so ein Xabi Alonso-Modell. Oder wenn du jetzt zum SC Freiburg und auf Julian Schuster guckst, ist vielleicht auch ein ganz guter Vergleich. Auch da ein junger Trainer, der als Spieler die Erfahrung gesammelt hat. Also klar, Dino Topmöller hat einen großen Namen aufgrund seines Vaters. Aber in die Fußstapfen musst du dann auch erstmal treten. Ich finde, er macht das sehr gut. Ich habe die Eintracht in Dortmund am ersten Spieltag gesehen. Da waren die am Anfang richtig gut, kam Dortmund überhaupt nicht mit zurecht. Dann gute Leistung von Schein, das so zu entschlüsseln. Aber also alle Auftritte, die ich gesehen habe, bislang waren richtig, richtig gut.
Ja, auch die Auftritte von Topmöller. Er ist in der letzten Saison natürlich immer mal ein bisschen angezählt worden. Das hat man ihm dann auch angemerkt. Als junger Trainer natürlich dann auch etwas verunsichert. Dann auch vielleicht auch nicht immer so gesprochen, dass die normalen Fans ihn dann auch verstehen. Da wurde ihm ja auch vorgeworfen, so ein bisschen verkopft zu sein, ein bisschen zu sehr den Laptop-Trainer in Anführungsstrichen raushängen zu lassen. Das ist ja jetzt auch alles ein bisschen entspannter. Er redet ein bisschen klarer, wirkt auch entspannter. Aber klar, wenn du Siege hast, ist es natürlich auch einfacher, dann wieder zur Ruhe zu kommen. Aber das ist für ihn dann natürlich auch wichtig, dass er auch die Rückendeckung dann von Markus Krösche, weil du sagtest, man ist ruhiger in Frankfurt geworden. Das ist ja auch jetzt kein Lautsprecher, sondern auch einer, der wirklich konzentriert und dann auch eher im Stilleren arbeitet. Keiner, der rausgeht und jetzt groß die Statements raushaut.
Ja, ja, absolut. Und ich glaube, die Eintracht braucht das auch. Ich meine, also es ist wirklich der Vergleich zu Borussia Dortmund ist, glaube ich, gar nicht so falsch, weil auch da hast du immer mal wieder so absolute Starspieler gehabt. Ja, ein Philipp Kostic, ein Sebastian Haller, ein Ante Rebic und ein Luka Jovic. Und die hast du ja alle abgeben müssen, nach und nach. Und dass dann da Spieler wie Omar Mamouche nach und nach nachkommen, Etikette und so, das ist Qualität. So, und das bedeutet auch, dass in dem Verein gut gearbeitet wird. Da siehst du es halt wirklich. Und natürlich, wie gesagt, ja, die Trainersituation und die Trainerpersonalie, die ist in Frankfurt ein bisschen heikel, das ist ein bisschen heißer Stuhl. Das liegt aber nur daran, dass da vorher schon mal andere saßen, die es richtig, richtig gut gemacht haben. Ich glaube, dem Verein tut es total gut, jetzt erstmal an Dino Topmöller gerade bei diesen guten Leistungen festzuhalten, Ruhe in die Saison zu bekommen. Da werden auch noch Rückschläge kommen, weil mit dieser Europa League und dem DFB-Pokal zusammen hat die Eintracht ein brutales Programm. Die müssen so oft spielen, aber ja, lass sie in Ruhe arbeiten. Das wird sich schon auszahlen. Die haben eine richtig gute Mannschaft.
Hütter hattest du angesprochen, Oliver Glasner natürlich als der Europa-League-Siegtrainer, der natürlich da auch Großes geleistet hat und auch entsprechend von den Fans natürlich honoriert wurde. Was man aber auch sagen muss bei der Verbesserung dann im Vergleich zur Vorsaison, Transfersommer war auch gut, also die richtigen Baustellen im Grunde adressiert in der Abwehr, dann mit den neuen Männern Christensen oder THT, dann eben Leute reingeholt, die Erfahrung mitbringen, die Zweikampfstärke reinbringen, die im Grunde das ganze doch recht fragile System da hinten bei den Frankfurtern in der letzten Saison dann zumindest nach dem aktuellen Stand erstmal stabilisiert haben. Und vorne, ja gut, die Stürmer scheinen tatsächlich bei Eintracht Frankfurt nicht auszugehen. Und wenn Ekitike jetzt natürlich, als er gekommen war, noch Nachholbedarf in Sachen Fitness hatte, eben nicht auf Top-Level zu der Eintracht gekommen ist und erstmal sich integrieren musste, Anlaufzeit brauchte, hat er die offensichtlich jetzt im Sommer dann genutzt, wirklich anzukommen. Denn man nennt die beiden Ekitike und Mamouche, was habe ich neulich gelesen, Hugusch. Also ist im Grunde schon ein stehender Begriff, nach Büffelherde jetzt Hugusch.
Hugusch. Sehr gut, ja, 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 also das ist ja, und ich glaube, wer hätte jetzt schon vor der Saison gesagt, ah, die beiden, die, weiß ich nicht, die werden jetzt gefährlicher werden als Guirassy und Maxi Bayer oder so, also das ist, oder auch bei RB Leipzig, ganz ehrlich, also auch da sind die Erwartungen, glaube ich, riesig gewesen, klar, du hast Bayer Leverkusen geschlagen, aber dann hast du auch immer mal wieder so Leistungen drin, wo du denkst, Junge, 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 also, es ist die große Kunst für alle Vereine, die da hinter Bayern und Leverkusen unterwegs sind, Ruhe in das zu bekommen, was sie tun. Einfach Ruhe, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen in das, was sie machen. Bei Dortmund jetzt wieder kolossal schiefgegangen bei so einem Auftritt in Stuttgart. Also selbst der VfB strahlt mehr Ruhe aus als Borussia Dortmund oder RB Leipzig und auch Eintracht Frankfurt. Die sehe ich, wenn die das wirklich hinkriegen, diese Ruhe durchzuhalten über so eine ganze Saison, die sehe ich da auf jeden Fall unter den Top 5. Die können da angreifen, die können da mitmischen. Und wenn es ihnen nicht gelingt, dann spielen sie vielleicht im nächsten Jahr wieder Europa League. Das sollte schon das Ziel sein. Aber sie haben ja noch zwei andere Wettbewerbe, in denen ja immer mit denen zu rechnen ist.
Womit rechnest du dann gegen Pilsen im Heimspiel? Was kommt am Ende bei raus, um zum Abschluss die Glaskugelfrage tatsächlich zu stellen?
Ja, ist, glaube ich, gar nicht so einfach, die Aufgabe. Auch wenn du guckst, dass das dein Auftaktgegner ist. Sie haben ja noch ein paar andere Gegner bekommen, die deutlich kleiner sind. Also spielen auch noch gegen Beşiktaş und so. Aber ja, und die haben dann, habe ich mal nachgeschaut, spielen danach dann in Kiel und danach, glaube ich, hintereinander gegen Beşiktaş, Bayern und Leverkusen. Also für die knallt die Saison jetzt so richtig los. Und jetzt ist natürlich die große Kunst, in diesem ersten Europa-League-Spiel auch schon mal Gas zu geben. Natürlich haben die Spieler jetzt auch so ein bisschen im Hinterkopf, so die absoluten Hammerwochen, die kommen dann danach. Das heißt, du brauchst eine souveräne Leistung, darfst den Gegner nicht unterschätzen. Ja, solche Spiele sind immer herausfordernd, aber wenn es normal läuft und sie spielen zu Hause und haben das Selbstbewusstsein aus den letzten Wochen, können vielleicht hier und da minimal ein bisschen rotieren, aber jetzt nicht alles austauschen, dann gewinnen sie da. Ich sag mal, willst du einen konkreten Tipp haben?
Ja, bestimmt, gerne, wenn du einen raushauen willst, hau
auf. Ich sag 3-1.
Ja, da gehe ich, glaube ich, mit, also in die Richtung, ich hätte 2-1 gesagt, aber das 3-1, wenn die ins Laufen kommen, kann das natürlich passieren mit den verrückten Fans im Rücken in Frankfurt, immer möglich. Du hast einen Podcast, Gästekurve heißt ja, ganz kurz noch, wann gibt's die nächste Ausgabe? Es gibt gerade aktuell eine neue, ne?
Ja, wir haben jetzt am Montag eine hochgeladen. Wir erscheinen immer zweimal die Woche und das ist der Mitschnitt von unserem Live-Auftritt beim Podifest in Köln. Und ich muss es wirklich sagen, uns haben schon mal andere Menschen gesagt, ihr müsst live auftreten und dann haben wir immer gesagt, ja, aber wir wohnen so ein bisschen, also der Kollege Christian Schiffer und ich, ein bisschen weit voneinander. Er wohnt in Bayreuth, ich wohne in Düsseldorf, das ist gar nicht so einfach. Dann haben wir uns zusammengerauft und jetzt den dritten Live-Termin gemacht. Das war der größte. Es war überragend. Hört euch diese Folge auch gerne an. Der Comedian Niklas Siepen, Borussia Mönchengladbach-Fan, war mit dabei. Sehr lustig ist das geworden. Und am Freitag gibt's dann schon direkt die nächste. Dann gibt's immer regelmäßig auch Gastfolgen und so. Also ja, wir ziehen da auch volles Brett durch, werden auch immer mehr live auftreten und es macht großen, 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 großen Spaß. Hört euch das gerne an.
Gibt's überall, wo es Podcasts gibt, den FIFA Pitch Podcast natürlich auch. Beide Podcasts unbedingt abonnieren, liken, rezensieren. Freut Matthias für seinen Podcast, freut mich und Pitt für unseren Podcast. Also bitte machen, hilft uns eine ganze Menge. Und ich sag vielen Dank an Matthias Esch
für
heute.
Ich sag vielen Dank für die Einladung, hat großen Spaß gemacht.
FIFA Pitch, der Fußball Podcast.